Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Domradio Reisen zum Ausklang der Woche, zum Auftakt ins Wochenende. Heute eine ungewöhnliche Rundreise durch Deutschland. Wir besuchen Welterbestätten, so unterschiedlich wie sie allesamt sind. Eine Reise sind sie allemal wert. Mein Name ist Stefan Quielitz. Schön, dass Sie dabei sind. Vom Weltkulturerbe war in diesem Monat Juni häufiger die Rede. Der Grund: in Phnom Penh, in Kambodschas Hauptstadt, tagte das UNESCO-Welterbe-Komitee, das darüber entscheidet, welche bedeutsamen Kultur- oder auch Naturdenkmäler auf die Liste des Welterbes kommen. 981 Welterben gibt es mittlerweile weltweit. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten gehören dazu, ebenso die historische Altstadt von Santo Domingo, das Wattenmeer der Nordsee oder auch der Kakadu-Nationalpark in Australien. In Deutschland ist die Liste des Welterbes auf 38 angewachsen. Auf ein Welterbe können wir hier vom Domradio aus täglich schauen. 50 Meter von uns entfernt beginnt der Kölner Dom. Jubel gab es aber jetzt vor allem in Kassel, denn von den 19 neuen Welterbestätten in diesem Jahr ist eine in Deutschland, der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel. Er kam als barockes Gesamtkunstwerk hinzu. In Domradio Reisen sind wir heute in Sachen Welterbe in Deutschland unterwegs und gleich beginnen wir mittendrin in einem tiefen Buchenwald. Domradio Reisen zum Thema Welterbe in Deutschland. Es ist jedes Mal ein Grund zum Feiern, wenn die UNESCO ein Denkmal auf die Welterbeliste setzt, denn das lockt ja die neugierigen Urlauber und Kulturinteressierten. Und es sind längst nicht nur historische Bauten, die auf dieser Liste stehen. Es sind auch Naturschätze darunter, die es zu bewahren gilt. Die Wasserfälle von Iguazu zum Beispiel an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien, das Great Barrier Reef in Australien. Und auch in Deutschland gibt es solche Weltnaturerbestätten. Und da wir Deutschen ja ein ganz besonderes Verhältnis zu unserem Wald haben, verwundert es kaum, dass der Nationalpark Hainich in Thüringen zum Weltnaturerbe gehört. Er liegt nördlich von Eisenach, ist eigentlich relativ klein, man kann ihn an einem Tag durchwandern, aber er ist ein ganz urtümlicher Buchenwald und der größte zusammenhängende, ungenutzte Laubwald. Regine Heim nimmt uns mit in diesen Hainich, aber los geht es zunächst mal vor dem Wald in Bad Langensalza.
Wo mal der Wallgraben verlief, plätschert jetzt ein Bach durch den Kurpark entlang der Stadtmauer. Bad Langensalza ist ein kleiner, gepflegter Kurort. Die historische Altstadt ist eine Mischung aus repräsentativen Bürgerhäusern, schnörkeligem Barock, aber auch spätmittelalterlichem Fachwerk und alten Bauernhöfen mit breiten Einfahrten. Das Besondere sind die Parks und Gärten.
Wir haben entlang der Stadtmauer verschiedene Themengärten als Kurpark angelegt. Einen Rosengarten, einen japanischen Garten, einen barocken Schlossgarten. Wir haben einen botanischen Garten, eine historische Baumsammlung, einen Magnoliengarten, der das Bindeglied ist, um die ganze Sache an der Stadtmauer rund und begehbar zu machen.
Besonders schön sind der japanische und der Rosengarten. Der japanische besticht mit Exotik, der Rosengarten mit einer Unmenge verschiedenster Rosen. Langensalza ist sozusagen östlicher Vorort des Hainich, liegt heute in Thüringen, war aber mal preußisch.
Wir hatten ja die große bekannte Schlacht gegen die Hannoveraner 1866 in Bad Langensalza. Und daraufhin war Bad Langensalza eine ganze Zeit lang preußisch und natürlich auch etwas militärisch. Daraus entstand dieses Militärgelände, das Offizierscasino, große alte Fachwerkhäuser, das waren die preußischen Offizierswillen.
Das Militärgelände ist ein großer Truppenübungsplatz. Nach den Preußen haben ihn auch Wehrmacht und nationale Volksarmee genutzt. Große Teile des Hainich waren etwa 150 Jahre lang gesperrt. Dort kam kein Waldarbeiter rein und der ursprüngliche Buchenwald blieb erhalten. Man kann ihn auch sozusagen auf Augenhöhe entdecken. Wenige Kilometer westlich von Bad Langensalza steigen wir am Parkplatz Thiemsburg aus dem Wanderbus. Von einem Betonturm, ähnlich einem Wasserturm, schlängelt sich ausgehend von 10 Metern Höhe ein Holzsteg durch den Wald und kommt in 24 Metern Höhe wieder zurück zum Turm.
Sich hier durch die Kronen dann zu bewegen, sich so langsam hoch zu bewegen, vielleicht auch mitzuempfinden, was denn das für eine Leistung ist, die Bäume vollbringen müssen. Die müssen letztendlich im Sommer auch bei der größten Hitze da jeden Tag das Wasser von den Wurzeln bis in die Baumspitzen in 30, 35 Meter Höhe hochpumpen.
Nationalparkleiter Michael Grossmann ist sichtlich stolz auf diese Möglichkeit zum Anschauungsunterricht. Schlanke Stahlstützen tragen den Holzpfad. Die sind so geschickt in den Wald eingepasst, als seien sie zusammen mit den Bäumen dort gewachsen. Im Sommer und Herbst rauscht der Wind in den Blättern, der Steg scheint zu schwanken, doch das tun nur die Bäume ringsum. Im Frühjahr zwitschern die Vögel nicht irgendwo in der Ferne, sondern ganz dicht neben dem Ohr. Und wenn das Grün noch spärlich ist, leuchten Baumblüten, die man sonst übersieht. Förster Jens Wilhelm.
Wer kennt schon die Blüten einer Buche oder den Unterschied zwischen der Rotbuche und der Hainbuche, den man hier an den Blüten richtig plastisch erkennen kann? Und wenn dann auch etwas später noch die Linden dazukommen, dann kann man die Blüten nicht nur sehen, sondern auch den Duft erleben, richtig in den Baumkronen. Also es ist einfach eine tolle Möglichkeit, mit einer ganz anderen Perspektive Wald zu erleben.
11 verschiedene Baumarten stehen an diesem Baumkronenpfad, wenn die alle blühen. Von ganz oben, von der Spitze des Turms, genießen wir den weiten Blick über den Hainich. Und wieder unten am Boden erleben wir Urwald mitten in Deutschland. Kein aufgeräumter Wirtschaftswald mit abgezirkelten Wegen. Es ist der letzte große Buchenwald und der größte zusammenhängende ungenutzte Laubwald. Hätte der Mensch nicht im Mittelalter abgeholzt, die Wälder in ihre heutigen Grenzen gezwängt, Kiefer und Fichte gepflanzt, würde es überall so aussehen wie hier.
Wären gut 90% der Fläche Deutschlands von Wald bedeckt und über 70% von Buche. Also eigentlich der richtige deutsche Baum ist nicht die Eiche, sondern wäre die Rotbuche.
Uralte, riesige Bäume stehen im Hainich. Was umfällt, bleibt liegen. Hellgrünes Moos macht sich breit auf dem Stamm. Neue Bäumchen kriegen Platz und Licht zum Wachsen. Im Wald sehen wir dicke Stämme liegen, die langsam vermodern, unter einer Decke aus Moos und Pilzen. Etliche Wanderwege durchziehen den Hainich. Einer führt durch die Kernzone.
Das ist der Saugrabenweg, hat eine Länge von 10 Kilometern und eignet sich wunderbar, um die verschiedensten Lebensräume des Nationalparks vom Offenland über Jungwald zum Altwald hin kennenzulernen und vor allem eben Bestände zu durchlaufen, die ein Gefühl dafür vermitteln, was es heißt hier Urwald mitten in Deutschland.
Vom Baumkronenpfad wandern wir gut 15 Kilometer durch den Wald, laufen auch auf diesem Saugrabenweg, treffen nur selten jemanden und kommen nach Kammerforst am Nordrand des Nationalparks. Von dort fährt abends ein Linienbus nach Mühlhausen. Mühlhausen war Hansestadt, das Handwerk brachte Geld.
Es ist hier Leineweberei, Tuchweberei, Gerberei, man handelte mit Weid, man handelte mit Fellen, mit Leder, man handelte mit Korn und mit Bier.
Bis heute prägen die trutzige Stadtmauer und das damals gebaute Rathaus die Stadt. Dazu viele große Fachwerkbauten, mittelalterliche Bürgerhäuser. Und Mühlhausen war ein Zentrum des Bauernkriegs. Die Kornmarktkirche, die seit Jahrhunderten schon keine mehr ist, wurde zum Bauernkriegsmuseum. Das zeigt die Glaubenswelten des Spätmittelalters und was passierte. Direktor Thomas Müller.
Es schwelt um 1500 in ganz Deutschland, auch hier in Mitteldeutschland. Die Apokalyptiker, also die, die das Ende der Welt vorhersagen, haben großen Zulauf. Es gibt ein Übermaß schon an Wallfahrten, an Religiosität. Es ist eine Zeit, in der viele Umbrüche anstehen. Das merken die Menschen auch. Mit Martin Luther kommt dann eben mit dem Thesenanschlag ein solcher Umbruch. Und die Reformation ist dann auch durchaus ein Mitauslöser dieser Unruhen.
Diese Wanderung von Bad Langensalza durch den Hainich nach Mühlhausen bringt uns Natur und Geschichte nahe.
Viel hat der Hainich erlebt und überlebt und Sie können in diesen Urwald erleben dort in Thüringen. Und gleich nehmen wir Sie mit auf unserer Reise zu den Welterbestätten in Deutschland zu einem ganz anderen Ziel. Wir stellen Ihnen, wie sich das fürs Domradio gehört, eine Kirche vor. Vom Naturwelterbe Hainich Nationalpark geht es jetzt zu einem Kulturwelterbe, nämlich nach Hildesheim und dort in die Kirche St. Michael, auch als Michaeliskirche benannt, die seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Aus gutem Grund, denn sie ist eine alte vorromanische Kirche. Vor über 1000 Jahren, genau gesagt im Jahre 1010, legte Bischof Bernward von Hildesheim den Grundstein. Es gehörte auch einst ein Kloster dazu. Das ist nicht mehr erhalten, aber die Kirche ist heute immer noch ein Höhepunkt, ein Schlüsselwerk mittelalterlicher Baukunst, ein Kirchbau voll architektonischer Ideen, unter anderem auch voll mit einem Dreivierteltakt.
Von dem Kloster ist heute nur noch ein Kreuzgang übrig. Die Kirche jedoch wurde nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder neu aufgebaut, erklärt der Pastor der Michaelisgemeinde Andreas Lemmel. Der Bombenangriff im März 1945 hatte das Gotteshaus zum größten Teil zerstört.
Es sind die rudimentären Reste der Querschiffe im Osten und im Westen stehen geblieben. Es sind die Wände des Mittelschiffs stehen geblieben und teilweise auch die Außenwände des südlichen Seitenschiffs. Es ist ein Rest des Vierungsturms im Osten stehen geblieben, der dann aber ganz abgerissen wurde, weil er eine barocke Form hatte, die dem ursprünglichen ottonischen, also frühromanischen Bauwerk gar nicht entsprach.
So nutzte man die Zerstörung als Chance, die Michaeliskirche wieder in ihrer ursprünglichen Form aufzubauen. Heute ist die Kirche einer der schönsten Sakralbauten des Mittelalters. Deshalb gehört sie zum Weltkulturerbe der UNESCO. Entscheidend dafür ist auch die Architektur des Bauwerks, beispielsweise der sogenannte sächsische Stützenwechsel.
Ein Wechsel der Stützen der Mittelschiffswände im gewissermaßen Walzerrhythmus. Ein Pfeiler und zwei Säulen, ein Pfeiler, zwei Säulen, Pfeiler, Säule, Säule, Pfeiler, Säule, Säule. Es hört sich schon richtig walzerhaft an. Also das ist ein Dreivierteltakt, das ist eine sehr viel beschwingtere bauliche Anlage, als was vorher üblich war, nämlich der Wechsel von einem Pfeiler, einem quadratischen Pfeiler und einer runden Säule.
Eine weitere Besonderheit sind die bernwardinischen Würfelkapitelle auf den Spitzen der Stützsäulen. Davon sind in der Kirche noch zwei Originale erhalten. Typisch ist,
dass aus der Rundung der Säule der Stein in ein Quadrat wandelt nach oben hin, auf dem dann der Kämpferstein aufliegt und der dann das Gewölbe, die Arkade trägt.
Die St. Michaeliskirche gilt heute als ein Höhepunkt der romanischen Architektur und als einzigartiges Zeugnis ihrer Art in der europäischen Baukunst. Mit ihren zwei mächtigen Vierungstürmen an den Enden des Langhauses und den vier Rundtürmen an den beiden Querhäusern wirkt sie wie eine Burg.
Einmal hat Bernward wohl damals die Kirche als so eine wehrhafte Burganlage geplant, das denke ich schon, außerhalb der Stadt, nicht im Norden der Stadt, mitten im Gestrüpp auf einem der Stadt vorgelagerten kleinen Hügel, sollte diese Kirche Eindruck machen, sollte den Menschen deutlich machen, dass sie sich im Gotteshaus bergen können, daher kommt ja Burg, dass sie sich hier zu Hause fühlen können.
Der geometrisch bestimmte Gesamteindruck findet sich auch im Inneren wieder. Dort, wo Querschiff und Langschiff sich kreuzen, bildet sich ein Vierungsquadrat. Dieses Quadrat wiederholt sich im Grundriss 9-mal. Je 3-mal in den beiden Querschiffen und 3-mal in der Verbindung des Mittelschiffs mit den Querschiffen.
Das gibt der Kirche etwas Ausgewogenes in der Wirkung des Raumes, was sie so nur selten wiederfinden. Wir haben ja keine besonderen Kunstgegenstände in der Kirche, sondern hier wirkt nur der Raum. Und die Besucher der Kirche schreiben das immer wieder in das Gästebuch ein, wie beeindruckt sie sind von der schlichten, ausgewogenen Raumform der Michaeliskirche.
Wie bei den meisten mittelalterlichen Kirchen verbindet sich die mathematisch wirkende Raumplanung mit einer theologischen Symbolik. Als einmaliges Kunstwerk in Deutschland gilt das Deckengemälde der Michaeliskirche. Die rund 28 Meter lange und 9 Meter breite Holzdecke aus der Zeit um 1230 ist bunt bemalt mit einer Darstellung des Jessebaumes in Verbindung mit den biblischen Stammbäumen Jesu.
Das Deckengemälde haben wir dem Umstand zu verdanken, dass Bernward 170 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen worden ist. Der Benediktinerkonvent, den er hier an der Kirche angesiedelt hatte, wurde größer und auch modebewusst im Zeitgeschmack der hohen Romanik. Und in dem Zusammenhang kam dann das Deckengemälde rein, zwischen 1200 und 1225.
Da gibt es viel zu staunen und zu lernen in der Michaeliskirche in Hildesheim. Bernhard Tups stellte sie uns vor. Seit 1985 ist sie Weltkulturerbe und nächstes Jahr, 2014, soll ihr eine ganz besondere Ehre zuteil werden. Dann ziert sie die 2-Euro-Gedenkmünze. Domradio Reisen unterwegs zu Welterbestätten in Deutschland. Ein Naturdenkmal, einen Buchenwald haben wir Ihnen vorgestellt, eine Kirche auch. Und jetzt stellen wir Ihnen mal eine ganze Altstadt vor, nämlich die Altstadt von Regensburg. Im Juli 2006 wurde sie offiziell in die Welterbeliste aufgenommen. Verdient hat sie sich diese Auszeichnung, weil sie mit über 1000 Baudenkmälern als einzig authentische mittelalterliche Großstadt Deutschlands gilt. Die bekanntesten Denkmäler in der bayerischen Metropole an der Donau sind natürlich der Regensburger Dom, die steinerne Brücke und das Schloss der Fürsten Thurn und Taxis, das mit über 500 Zimmern als die größte Fürstenresidenz Europas gilt. Daneben hat Regensburg aber noch viel mehr zu bieten und die Bayern selbst, sie lieben diese ihre Stadt.
Regensburg ist eine Stadt, in der es sich wirklich zu leben lohnt und der es Spaß macht zu leben, einem auch als junger Mensch in einer alten Stadt.
Die schönste Stadt, was es überhaupt gibt, in ganz Bayern überhaupt.
Eine schöne Stadt erkundet man am besten zu Fuß und, noch besser, möglichst mit einem Kenner dieser Stadt. Der Regensburger Journalist und Germanist Arthur Schnabel ist ein echter Kenner der Donaustadt und begleitet mich auf meiner Entdeckungstour durch das Welterbe. Wir spazieren durch die verwinkelten Gassen der historischen Altstadt. Die alten Häuser sind fast alle frisch saniert und restauriert worden, das Kopfsteinpflaster glänzt, alles wirkt wohlgestaltet und gemütlich. Neben kleinen alten Handwerksgeschäften gibt es auch viele Designgeschäfte: Mode, Möbel, Lampen, Kunst. Wir kommen vorbei am Café Prinzess, das direkt gegenüber vom Rathaus liegt und das älteste Café auf deutschem Boden sein soll. Die süßen Köstlichkeiten kann ich jetzt aber nur im Schaufenster bestaunen, denn mein Begleiter führt mich zu einer ganz anderen historischen Besonderheit, in der früher ebenfalls Köstlichkeiten hergestellt wurden, wenn auch keine süßen.
Eine riesige Patrizierburg und die war praktisch unbewohnbar geworden. Darin war eine Schnupftabakfabrik untergebracht seit dem 19. Jahrhundert. Man hat also in einem gotischen Patrizierpalais hat man eine Schnupftabakfabrik regelrecht hineingebaut. Und dann natürlich überlegte man ständig, was macht man mit diesem Riesenkomplex hier. Ich war einmal drin und es roch dermaßen nach Tabak. Das war unglaublich. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass man da drin wohnen kann und diesen Geruch rauskriegt.
Den Geruch hat man rausgekriegt. Und nun sind in dem alten Patrizierpalast schöne, allerdings auch teure Wohnungen, schicke Cafés und Läden untergebracht. Für meinen Begleiter ist das alles ein bisschen zu neu. Und deswegen gehen wir durch die obere Bachgasse weiter zur Augustinergasse. Denn dort liegt die Augustinerstube, ein uriges Lieblingslokal der Regensburg.
Grüß Gott, hallo. Das ist das ehemalige Refektorium des Augustinerklosters und heute eigentlich eine sehr angenehme, auch gut geführte Gastwirtschaft oder besseres Gasthaus dann eben. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem man denkt erstmal nicht, wenn man da an diesen relativ nüchternen Gebäude reinkommt, dass es hier sowas noch geben könnte. Und solche Dinge gibt es in Regensburg einfach noch einige mehr. Das ist wirklich eigentlich der Tipp für Regensburg, nicht einfach nur durch die Gassen schlendern, sondern überall, wo es möglich ist, die Nase reinzustecken. Und die Leute werden es Ihnen eigentlich auch nicht verübeln.
Da, wo man nicht nur hinein, sondern auch hinaufschauen sollte, sind wir jetzt angekommen, am Regensburger Dom. Die Kathedrale St. Peter ist der weit sichtbare Mittelpunkt und das geistliche Zentrum der Stadt.
Das sind die Domglocken, die man im Moment hört.
Die Glockentöne des Doms schwingen durch die alten Gassen und geben der geschichtsträchtigen Atmosphäre der Stadt zusätzlich noch etwas Erhabenes. Heute strahlt die Sonne auf Regensburg hinunter und das imposante gotische Bauwerk leuchtet mit dem Himmel um die Wette.
Als ich nach Regensburg kam, so Ende der 70er Jahre, war der absolut schwarz. Die Katastrophe an unserem Dom sind diese grünen Steine da drin. Das ist grüner Sandstein und der bröselt am ersten weg da auf. Also die Dombauhütte in Regensburg ist natürlich wie jede Dombauhütte eine Angelegenheit der Ewigkeit. Also man kann eigentlich immer weiter und weiter arbeiten und irgendwann werden wahrscheinlich mal alle grünen Steine ersetzt sein. Dann ist er schneeweiß. Ich finde ihn eigentlich in diesem scheckigen Zustand fast am schönsten, wie er jetzt ist.
Regensburg und der Dom, sie brauchen natürlich auch viel Pflege und das ist auch der Sinn, warum solch eine Altstadt auf der UNESCO-Welterbeliste stehen. Die UNESCO wacht da ein bisschen mit über diese Pflege. Der Umstand, dass Regensburg überhaupt mit seiner Altstadt erhalten ist, verdankt die Stadt dem, dass sie im Zweiten Weltkrieg eben nicht zerstört wurde, eben und auch der Umsicht der Stadtplaner. Im Sanierungsplan von 1977 steht: Die gesamtheitliche Erhaltung der historischen Altstadt in ihrer groß- und kleinräumigen Gestaltung und die Erhaltung von wertvoller Substanz auch außerhalb der Altstadt ist oberstes Ziel und das haben die Regensburger im Auge. Domradio Reisen zum Thema Weltkulturerbe in Deutschland. In der kommenden Stunde geht's weiter mit diesem Thema. Dann reisen wir unter anderem in ein Bergwerk hinunter, das auch zum Welterbe gehört. Und das passt irgendwie ja auch zum Wetter. Jetzt erst einmal unsere Ausflugstipps für dieses Wochenende. All das, was Sie trotz oder wegen des Wetters unternehmen können.
Brasilianisches Tanzfestival in Köln. Forró, das ist der meistgetanzte Paartanz Brasiliens und bedeutet Musik, Tanz und Tanzfest zugleich. Auch bei trübem Sommerwetter weckt er die Lust an rhythmischen Bewegungen. Bei Deutschen und bei Brasilianern. Live-Musik über 20 Workshops und 3 Tanzpartys gibt's am Wochenende in Köln beim ersten Forró-Festival. Eingeladen sind international bekannte Tanzlehrer, die in zahlreichen Workshops auf verschiedenen Leistungsstufen Bekanntes vertiefen und neue interessante Schritte zeigen werden. Auch Samba, Gafieira und Zouk sind dabei. Mit dem Fahrrad zur Kirche. Ein sommerlicher Fahrradtrip, der bietet auch die Möglichkeit, hin und wieder innezuhalten. Zum Beispiel in einer von rund 30 Fahrradkirchen in NRW. Zum Grundangebot einer Radwegskirche gehören die Möglichkeiten, Kerzen anzuzünden, sowie die Gestaltung eines erkennbaren Ortes für schriftliche Anliegen und Bitten. Ergänzend gibt es oft praktische Angebote wie eine Karaffe mit kühlem Wasser im Vorraum. Zu erkennen sind diese besonderen Raststätten an einem grünen Schild. Am Samstag gibt es einen Infotag zu den Radwegkirchen in Bad Oeynhausen. Tag der Architektur. Unter dem Motto Architektur erleben laden zahlreiche Architekten, Stadtplaner und Bauherren am Wochenende zum Tag der Architektur ein. Alleine in Nordrhein-Westfalen öffnen über 400 neue Bauwerke, Gärten und Parks ihre Pforten und Türen, die sonst für Außenstehende verschlossen sind. Neben Büro- und Wirtschaftsgebäuden gewähren so beispielsweise auch Privathäuser einen Blick in sonst Verborgenes. Architekturfans erhalten dadurch nicht nur Einblicke in aktuelle Architektur, sondern können sich vor Ort auch direkt mit Architekten oder Bauherren beispielsweise über energetische Sanierungen oder altersgerechtes Wohnen austauschen. Chormusik aus Skandinavien und dem Baltikum. A cappella, Chormusik ohne Instrumente. Das ist eine ganz eigene Ästhetik, die jeder auch live erleben kann. In St. Aposteln in Köln findet jeden Sonntag ab 16 Uhr die Sonntagsmusik statt. Diesen Sonntag steht sie ganz im Zeichen von skandinavischer und baltischer Chormusik des 20. Jahrhunderts. Die Cappella Vocale St. Aposteln führt unter der Leitung von Friedhelm Hohmann Werke der Komponisten Mischkinis, Nystedt und Jernmarx auf. Der Eintritt ist frei, um eine kleine Spende nach dem Konzert wird gebeten. Sonntag um 16 Uhr in St. Aposteln am Kölner Neumarkt.
Viele Feste und Konzerte sind für dieses Wochenende geplant und spätestens morgen Abend soll es ja von Nordwesten her auch schöner werden, trockener und der Sonntag ist dann allemal ein Fest wert. Renato Schlegelmilch mit unseren Ausflugstipps.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Spätestens seit dem Jahr 1999 ist Kuba wieder eine dicke Marke auf der musikalischen Landkarte. Der Dokumentarfilm von Wim Wenders schoss die Musik des sogenannten Buena Vista Social Clubs in die Charts. Popkünstler fingen danach an, ihre Songs mit kubanischen Rhythmen zu unterlegen, um sie sommertauglich zu machen. Und einzelne Musiker des Buena Vista Social Clubs wurden auch als Solokünstler bekannt. Omara Portuondo zum Beispiel und Ibrahim Ferrer. Aber der Film machte auch klar, da muss ein Generationenwechsel her, wenn die Musik weiter überleben will. In zweiter Reihe wartete der Sänger Luis Frank, der nur aus Respekt für seinen wesentlich älteren Gesangskollegen zunächst nicht in den Vordergrund trat. Doch dann fasste er sich ein Herz und konnte zwei Veteranen des kubanischen Son für eine eigene Band gewinnen. Hat sie mit jungen Nachwuchsmusikern aus Havanna ausstaffiert und sie die Soneros de Verdad genannt. die Sänger der Wahrheit. Sie verstehen sich als die zweite Generation des Buena Vista Social Clubs und touren mittlerweile ähnlich erfolgreich durch die ganze Welt im Auftrag des kubanischen Kulturerbes Son y Rumba von den Soneros de Verdad.
Es gibt kaum ein Gütesiegel, das so positiv besetzt ist wie das Siegel Weltkulturerbe von der UNESCO. Jetzt im Juni tagte wieder das UNESCO-Welterbekomitee und hat insgesamt 19 Städten in die Liste des Welterbes aufgenommen. Jubel gab es in Kassel, denn genau dort wurde der Bergpark Wilhelmshöhe zum Welterbe ernannt. Es ist die Nummer 38 auf der deutschen Liste. Der Aachener Dom wurde vor 35 Jahren zum ersten deutschen Welterbe ernannt. Mittlerweile gehören Naturmonumente wie das Wattenmeer dazu, Buchenwälder, Industriebauten oder auch die Kulturlandschaft des Mittelrheintales. Warum der Bergpark Wilhelmshöhe samt barocker Pracht und Wasserspielen auf die Liste kam, das weiß Dieter Offenhäuser. Er ist Pressesprecher der UNESCO in Deutschland.
Ja, also während der Tagung des Welterbekomitees in Phnom Penh wurde hervorgehoben, dass die deutsche Delegation immer mit sehr originellen Beiträgen auftritt. Und das Originelle am Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel ist wohl die Tatsache, dass dort mit einfachsten, aber doch sehr klug miteinander kombinierten technischen Mitteln schon vor 300 Jahren ein Gesamtkunstwerk erzeugt wird, das natürlich auch mit seiner Anmaßung die den absolutistischen Herrschaftsanspruch, und zwar nicht nur über die Menschen, sondern eben halt auch über die Natur und da über das gleitendste oder glitschigste oder flüssigste Teil der Natur, nämlich über das Wasser, beansprucht wird. Das ist ja da ein Kunstwerk, wo über die unterschiedlichsten Methoden, also kommunizierende Röhren, dann über verschiedene Kaskaden, zum Schluss dann noch ganz ohne irgendwelche sonstigen technischen, also ohne Maschinen, ohne Elektromotor, ohne sonst was, eine Fontäne von über 50 Metern Höhe erzeugt wird. Und das alles mit den Methoden und dem Wissen, das man vor 300 Jahren hatte. Das hat das Welterbekomitee überzeugt.
Das Gütesiegel Weltkulturerbe bedeutet zuallermeist, dass es Interessierte anzieht, Touristen und Urlauber. Und schon allein deshalb sind die Länder daran interessiert, dass ihre Anträge von der UNESCO auch befürwortet werden. Es stellt sich natürlich auch die Frage, ob die UNESCO gegen den Willen von Staaten Welterbe auf die Liste setzen kann. Das geht nicht. Es geht nur auf Antrag, also zusammen mit den Staaten.
Die Voraussetzung, um ein Weltkulturerbe als solches auf die Liste eingetragen zu bekommen, ist natürlich, dass der Unterzeichnerstaat diese Städte dann auch einreicht. Er muss dann nachweisen, dass auch die Bevölkerung diese neue Welterbestätte trägt, also dieses Projekt trägt, weil es handelt sich in der Tat eher um ein Projekt als um einen einfachen Eintrag. Man muss dafür sorgen, dass so eine solche Welterbestätte erhalten bleibt, dass sie geschützt ist. Es muss ein Managementplan vorgelegen werden, es müssen Pufferzonen ausgewiesen werden und. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit mit verbunden und es gibt keine einzige Welterbestätte, die gegen den Willen des Staates, aber auch gegen den Willen der Bevölkerung sich auf dieser Liste befindet. Der Eintrag dort ist freiwillig und die Initiative geht immer vom Unterzeichnerstaat aus.
Der UNESCO lagen in diesem Jahr über 30 Anträge, Nominierungen aus aller Welt vor. 19 wurden ausgewählt. Die Kriterien für eine Ernennung zum Weltkulturerbe haben sich dabei im Laufe der Zeit stark geändert.
Also während in der Anfangszeit diese geradezu magischen Städten sich alleine auf der Liste befanden, also Grand Canyon oder die Pyramiden von Gizeh oder die chinesische Mauer, Städten, bei denen ich noch nie danach gefragt worden sind, warum sind die eigentlich auf dieser Liste, sondern vor denen steht man mit offenem Mund und wundert sich, was Menschen in früheren Jahrhunderten alles vollbracht haben. So ist es heutzutage eher so, dass eben halt Städten auf diese Welterbeliste kommen, die eher durch ihre Originalität oder aber auch durch ihren, wie soll ich sagen, Lehrgehalt oder das Potenzial, was man aus ihnen lernen kann, sich auf dieser Liste befinden. Denken Sie mal an die Siedlung der Berliner Moderne zum Beispiel. Das sind alte Arbeitersiedlungen, wie man sie vermeintlich in jeder Stadt Deutschlands vorfindet, zu Recht auch, aber sie bergen dieses besondere Kennzeichen, dass die Berlin die Siedlungen eben Antworten, künstlerisch gestaltete Antworten auf soziale Fragen des letzten Jahrhunderts eben gaben. Also es, und das, was früher die soziale Frage war, das ist heute mehr oder weniger die Frage der Globalisierung. Und wir gehen davon aus, dass eben halt auch Welterbestätten einen Beitrag liefern können zu Fragen des Zusammenlebens auf dieser Welt. Wir haben schon mehr als die Hälfte der Menschen, die in Städten wohnen. Und schauen Sie sich mal diese alten europäischen Stadtzentren an. Bamberg, Regensburg sind so Stichwörter, die mir einfallen, aber auch Lübeck. Und was die an Lebensqualität bieten, wo sicherlich auch moderner Städtebau, moderne Stadtplanung etwas von lernen kann, weil das sind Städte, die eben nicht nur zu touristischen Zentren verkommen, wo dann tagsüber die Touristen sich befinden und abends die Stadtzentren leer sind. Nein, das sind Städte, wo Menschen gerne leben.
Und es gehören zum Weltkulturerbe Bauten, die gar nicht sichtbar sind, zumindest aber verborgen unter der Erde oder sogar unter dem Wasser liegen. Und dazu gehören die Pfahlbauten in der Alpenregion, unter anderem am Bodensee.
Gerade die Pfahlbauten sind eine ganz besondere Herausforderung, weil man erstens, weil man gar nicht sieht oder gar nicht sehen kann, was dort eigentlich an Schätzen und Wissen verborgen ist, weil sie sich unter Wasser befinden und gerade eben dadurch, dass sie nicht zugänglich waren, sich so lange erhalten haben, die sind 5000 Jahre alt oder noch älter teilweise, kommen aus einer Zeit, in der die Menschen gerade mal das Rad erfunden haben. Aber und das, also ein Blick in diese frühe vorgeschichtliche Zeit, finde ich immer ganz besonders faszinierend, weil wir eben halt da sehr wenig Übermitteltes haben in unseren bekannten Medien. Also es gibt weder Schriftzeugnisse, noch gibt es irgendwie akustische Übermittlung, sondern wir müssen aus einigen wenigen Elementen müssen wir rekonstruieren, wie Menschen damals gelebt haben. Und dass sie damals gelebt haben, und nicht nur gelebt haben, sondern auch über große Entfernungen hinweg miteinander verkehrt haben, das beweisen jetzt zum Beispiel auch die Pfahlbauten, die sich ja in 6 verschiedenen europäischen Ländern befinden. Und damit wäre ich bei der zweiten Herausforderung, die diese Welterbestätte bietet, eben halt die internationale Zusammenarbeit. Das ist großartig zu sehen, wie doch die Alpenanrainerstaaten kooperieren mit einem einzigen Welterbe, das allerdings auf 110 Stellen verteilt ist.
Dieter Offenhäuser, der Pressesprecher der UNESCO in Deutschland, über das Welterbe in Deutschland. Das ganze Interview mit ihm können Sie hier im Domradio am Sonntagnachmittag hören. Und von den Pfahlbauten am Bodensee oder beziehungsweise unterm Bodensee hören Sie gleich noch mehr hier in Domradio Reisen. Goslar, die Stadt am Westrand des Harzes, die war im Mittelalter mit 5.000 bis 6.000 Einwohnern eine Großstadt. Das war nämlich schon was, so viele Einwohner, und es zog sogar die deutschen Kaiser dorthin. Es wurde Kupfer, Blei, Zink und Silber gefunden, das war so anziehend in Goslar. Genauer gesagt wurden die gefunden oder ausgegraben im Rammelsberg. Der Rammelsberg ist ein 635 Meter hoher Hügel, in dem sich ein Bergwerk befindet, das genauso heißt, nämlich Rammelsberg. Fast 1000 Jahre war die Zeche Rammelsberg in Betrieb, bis die Erzförderung dann 1988 eingestellt wurde. Und seit 1992 gehört das Besucherbergwerk Rammelsberg zum UNESCO-Weltkulturerbe. Grund genug für das Domradio, dort einmal unter Tage einzufahren.
Durch eine kleine Tür am Hang verschwinden wir mit dem Grubenführer Richard Rudolf im Berg und kommen bald zu einer technischen Rarität. In einem Gang sehen wir Seile und lange Holzgestänge.
Da hinten ist ein Schacht. Der geht rund 200 Meter runter. Und da hat man unten die Erze gesammelt und dort über den Schacht nach oben gezogen. Und das Wasserrad, stellen Sie sich vor, hier 17 Meter unter uns, steht das Wasserrad. Und da musste man eine Verbindung schaffen. Und zwar über Seile, eine Seiltrommel, ein Seil oben, eins unten, egal wie rum sie sich dreht. Eine Erztonne wird hochgezogen, eine volle, eine leere geht runter. Das passierte da hinten.
Und das Gestänge ist die 200 Jahre alte Fernbedienung für das Wasserrad. Damit wurde dessen Drehrichtung gesteuert und gebremst. Über 100 Meter Länge, um Ecken und Etagen tiefer. Als dann 1910 elektrische Energie kam, ließ man die alten Wasserräder einfach stehen. Riesige Ungetüme mit etwa 8 Metern Durchmesser. Einen Nachbau erleben wir auch in Aktion. Weiter geht es durch schmale Gänge, Trepp auf, Trepp ab.
Jetzt machen wir wirklich einen Jahrhundertsprung. Wir verlassen jetzt das 18., 19. Jahrhundert und sind jetzt gleich im 12. Jahrhundert.
In einem Abbauort ist ein Holzstapel aufgebaut. Flackerndes Licht darin und Gegrummel zeigen das Feuersetzen.
Es ist also eine alte Abbaumethode aus der Steinzeit, die Römer haben es gemacht, das sogenannte Feuersetzen. Das Erz wurde durch so ein Feuer dann heiß gemacht, vorne heiß, hinten kalt. Damit entstand ein Spannungsunterschied und es platzte schalenförmig ab.
Im Rammelsberg war eines der größten zusammenhängenden Zink-, Blei- und Kupferlager der Welt.
Insgesamt 27 Millionen Tonnen Roherz. Auf einen Zug verladen wäre er lang von Goslar bis Neuseeland. Vielleicht sogar noch plus 3000 Kilometer, dass man sich diese Riesenmenge mal vorstellen kann.
Und das guckte sogar oben raus aus dem Berg.
Stellen Sie sich vor, es ist alles hier Urwald. Da ist ein 500 Meter langer Streifen, vielleicht 15 Meter breit, wo nichts wächst. Dieser sogenannte Ausbiss, das Erz kommt raus, sulfidisches Erz, schwefelhaltig in Verbindung mit Regenwasser. Die Vegetation hat sich verändert und der Mensch hat es früh gefunden. Und dann macht sich natürlich gut die Geschichte vom Ritter Ramm. Er ist auf der Jagd, er bindet das Pferd an, das Pferd scharrt. So hat man das Erz gefunden. Und das ist zur Regierungszeit von Kaiser Otto I. gewesen.
Der war ab 962 römisch-deutscher Kaiser. Der älteste noch begehbare Stollen wurde schon im 12. Jahrhundert angelegt, um Wasser aus dem Bergwerk abzuleiten.
Stellen Sie sich vor, wenn die Bergleute von oben beginnen, vom Ausbiss, sich nach unten gearbeitet haben, ist ja immer Regenwasser nachgelaufen. Die Wasserknechte, die Eimerkerls, sie standen auf Leitern, haben sich Ledereimer zugereicht, das Wasser ausgegossen. Und als das dann nicht mehr reichte, dann hat man den Berg von der Talsohle angebohrt.
Es entstand der ratstiefste Stollen, mannshoch. Trotzdem stoße ich mit dem Kopf immer mal irgendwo an. Und eng ist es. Manchmal muss man sich längs durchquetschen. Ich bin dankbar für Ostfriesennerz und vor allem Helm. Das Besondere an diesem Stollen, er ist streckenweise wunderbunt. Die feuchten Wände glänzen ocker, türkis, rot, gelb, weiß, schwarz. Erzauswaschungen haben Metallsalze gebildet, Vitriolen genannt. Diese sind an den Wänden entlang gekleckert. Es sind nicht nur ein paar bunte Stellen, nein, wir laufen eine ganze Weile durch dieses prächtige Farbenspiel und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Ein flacher Gang zweigt ab, gerade mal einen Meter hoch.
Also hier haben die Bergleute ein sogenanntes Suchort angelegt, also eine Strecke, wo man nach Erzen gesucht hat. Heute macht man eine Kernbohrung und analysiert den Bohrkern. Und dann weiß man ganz genau, lohnt sich da zu buddeln oder nicht. Die Bergleute mussten sich mühsam hier reinarbeiten. Wollen wir das mal machen? Ein bisschen Entengang.
Na denn.
Und dann wird es schmaler. So.
Nach Entengang und Wasserwaten mit Gummistiefeln kommen wir an eine schmale Nische.
Das ist eine sogenannte Strosse. Ich übersetze das mal mit Stufe. Hier oben hat einer ins Volle hineingearbeitet, lag mitunter da drin, hat gearbeitet, das Wasser gelöst hat man rausgebracht. Die sogenannten Reihehelfer haben in weiten Körben das rausgebracht. Und die Strosse, die Stufe, hat ein zweiter nachgerissen, runtergearbeitet auf das Niveau, wie man es haben wollte. Das ist also der Arbeitsplatz von zwei Bergleuten.
Wir quetschen uns zu zweit in diese Nische und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, hier auch noch zu pickern. An den Wänden sehen wir 800 Jahre alte Arbeitsspuren, Kratzspuren von Schlegel und Eisen. Für uns Hammer und Meißel.
Man kann hier sagen, dass man hier in 8 Wochen einen Lachter geschafft hat. Ein Lachter ist ein Maß hier im Harz, das sind knapp 2 Meter.
In 8 Wochen?
In 8 Wochen. Oder es gibt auch hier eine Zahl am Tag 1 bis 2 Zentimeter.
Trotzdem hat es sich gelohnt. Goslar hat über Jahrhunderte gut vom Bergbau gelebt, war eine Handelsmacht und gehörte zu den Gründern der Hanse. Das Glockenspieler Markt zeigt Bergbaugeschichte. Die erste Szene, ein Ritter präsentiert seinem König einen Erzbrocken.
Irgendwie auch schön, wenn man aus dem feuchten Bergwerk wieder draußen ist, aber immerhin auch hier gilt, wer ein Welterbe besucht, der kann viel lernen. Regine Heim war das mit einer Untertagewanderung durch die Jahrhunderte im Bergwerk Rammelsberg bei Goslar. Und wir kriegen in der nächsten halben Stunde nochmal ein bisschen feuchte Füße, denn dann wollen wir uns nach den Pfahlbauten am Bodensee erkundigen. In Domradio Reisen besuchen wir heute Welterbestätten in Deutschland. Und jetzt geht es zu einem Weltkulturerbe, das seit 2011 auf der Liste der UNESCO steht. Es sind Pfahlbauten am Bodensee bzw. deren Überreste. Und damit gehen wir zurück in die Geschichte bis fast 4000 Jahre zurück. Und diese Überreste werden heute erforscht und man kann sich erkundigen über diese Überreste der Pfahlbauten im Pfahlbaumuseum in Unterholding am Bodensee. Das ist so eine Mischung aus Freilichtmuseum und Forschungsinstitut. Und der Museumsdirektor ist Dr. Gunter Schöbel, mit dem ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie.
Grüß Gott nach Köln.
Sie sind von Haus aus Archäologe, Unterwasserarchäologe. Und da sind Sie ja eigentlich genau dort zum Thema Pfahlbauten richtig.
Ja, das stimmt. Ich habe in der Forschung angefangen, unter Wasser mich um diese versunkenen Siedlungen zu kümmern, bereits als Student, habe auch viele Ausgrabungen dort getätigt und bin auch nun seit 1990 tätig im Museum und versuche, dieses versunkene Erbe sichtbar und vor allem auch in die Vermittlung zu bringen.
Das heißt, wenn ich über den Bodensee bei Ihnen vorbeischippe oder vielleicht im Bodensee schwimme dort bei Ihnen und das Freilichtmuseum so vor Augen habe, dann sind das nicht die Originalbauten, sondern es sind Nachbauten. Die Originale sind in Resten erhalten. Aber wie muss ich mir diese Reste denn vorstellen und wo?
Hier am Bodensee und in 6 weiteren Ländern rund um die Alpen gab es solche Siedlungen in der Stein- und Bronzezeit, das heißt vor 6000 und vor 3000 Jahren. Und diese Siedlungen waren vollständig aus Holz gebaut, mit Schilf gedeckt und mit Lehmwänden versehen. Und diese Siedlungen sind natürlich schon vor vielen Jahrtausenden in den See gefallen, haben sich dort wunderbar konserviert, die Reste davon. Dort kann man in diesen schlammigen Schichten als Forschungstaucher ausgraben und versuchen, der Geschichte auf die Spur zu kommen. Das heißt, eine archäologische Ausgrabung unter Wasser stellt etwas ganz Schwieriges dar, weil die Sedimente weich sind, man auch geschult sein muss, hier nichts kaputt zu machen. Aber man hat am Ende dann Teile von Dorfplänen, kann über die Dinge, die im Wasser sich noch gut konserviert gehalten haben, auch ein sehr schönes Bild machen der damaligen Umwelt, der Ernährung. Man hat hier ein Reservoir unter Wasser, das in Feuchterhaltung, also ohne Sauerstoff erhalten ist und deswegen auch von der UNESCO 2011 zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt wurde.
Was wissen Sie über die Menschen denn, die darin gelebt haben und diese Bauten errichtet haben?
Es ist sehr schwer. Wir haben keine Geschichtsbücher in der Archäologie, sondern wir müssen aufgrund von Ausgrabungen rekonstruieren. Aber es gibt sehr viel, was sich dort erhalten hat. Das beginnt bei Dingen des alltäglichen Lebens, Ausrüstungsgegenständen, Steinbeilen. Aber es geht auch bis dahin, dass wir Knochen von Menschen finden, damit, dass wir auch erfahren, wie diese Siedlungen gebaut waren, wie groß die Häuser waren, wie sie auch in Beziehungen standen, in entfernter liegende Gebiete. So muss man doch sagen, dass diese Siedlungen einen sehr schlauen und guten Platz gewählt hatten. Wir sind ja als Bodensee auch Teil des großen Rheinsystems. Also insofern konnte man von hier den Rhein entlang natürlich sehr einfach auch an die Nordsee gelangen, auch weiter bis nach Cornwall oder nach England. Das war zum Beispiel eine Route, die sehr spannend war für den Zinnhandel. Oder man konnte in die andere Richtung den Rhein entlang in die Alpen ziehen, um dort an die Kupferlagerstätten zu kommen. Also kurz gesagt, wir rekonstruieren mosaikhaft eine sehr frühe Geschichte mit Hilfe der Archäologie und versuchen uns auch diesen Ablauf. Es ist ja nicht nur eine Siedlung, es sind über 1000 Siedlungen in einem Zeitraum von über 4000 Jahren zu verdeutlichen. Und das ist eben eine Entwicklung, die die Archäologie schon seit 150 Jahren versucht. Und ja, jährlich kommt Neues dazu.
Vielleicht eine Frage, die Sie häufiger gestellt bekommen in Ihrem Museum. Warum haben die denn so am und überm Wasser gebaut und nicht an einer trockeneren Stelle?
Das ist die allerwichtigste Frage hier bei uns im Museum. Wir haben mal die 200 wichtigsten Fragen gesammelt und man kann wirklich blind darauf gehen, wenn Sie hierher kommen, dass diese Frage innerhalb der ersten 5 Minuten auftaucht. Ja, warum denn nur? Die einen meinen, dass es wegen wilden Tieren gewesen sei, die nächsten, weil man hier doch sehr gut bauen kann in diesem weichen Uferschlamm und natürlich auch sicher ist vor den üblichen jährlichen Seespiegelschwankungen, die es ja nicht nur an den Flüssen, sondern auch an den Seen gibt. Das Wichtige für uns allerdings ist heute in der Interpretation, dass wir sagen, ja, man saß ja gewissermaßen an den Autobahnen der Steinzeit. Es waren ja noch keine befestigten Straßen erfunden und die Wasserwege boten natürlich die Möglichkeit, wie ich schon sagte, über das Rheinsystem oder auch über das Donausystem, was sich hier ja auch zeigt, bei uns in 30 Kilometern Entfernung einmal quer durch Europa zu reisen. Diese Wasserlage war auch für die tägliche Ernährung eine sehr, sehr gute. Sie sind nah an den Fischen. Sie haben hier auch einen sehr interessanten Mix an Ressourcen. Das fängt vom Uferwald an und geht bis zu den Wasservögeln, die es ihnen doch ermöglichten, hier ganzjährig eine sehr gute Versorgung für ihre Gruppe zu organisieren.
Jetzt kann ich nicht alle 200 Fragen stellen, die auf Ihrer Liste stehen. Was mich aber interessiert ist, wenn Sie da Nachbauten haben, die man besichtigen kann, wie viel Originalität steckt denn da drin oder wie viel Fantasie auch? Also wie genau können Sie denn wissen, wie es ausgesehen hat, wie sie ausgesehen haben, die Bauten?
Es ist wie in der gesamten Archäologie, je mehr wir ausgraben, desto besser werden wir. Das heißt, vor 100 Jahren hatte man ein sehr, ich sage mal, schütteres und ungenaues Schwarz-Weiß-Bild, aber die Farbe kommt immer mehr dazu. Das heißt, je mehr Ausgrabungen etwa in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich oder in Italien gemacht werden, desto mehr erfahren wir auch von den konstruktiven Elementen. Mal findet man eine umgestürzte Wand, das andere Mal kann man mit den neuen Methoden auch die Grundrisse exakt am Boden bestimmen, dann ergibt sich der glückliche Umstand, dass eine Tür dazukommt oder Teile des Daches und so versuchen wir eben mit diesen einzelnen Elementen ein Pfahlbauhaus als Modell zu rekonstruieren. Nicht nur ein Modell, wir haben hier in Unterulingen am Bodensee 23 verschiedene Modelle und wir bauen über alle Informationen, die wir erhalten, hier unser Bild von den frühen Zeiten auf.
Ein Kriterium für die UNESCO, solche Stätten auf das Weltkulturerbe, auf die Weltkulturerbeliste zu setzen, ist, dass man davon auch in unserer heutigen Zeit etwas lernen kann, etwas abgucken kann. Bereichern die Erkenntnisse von damals unsere Gegenwart auch bei diesen Pfahlbauten?
Ich denke ja, wir haben auch verschiedentlich versucht, das unseren Besuchern kenntlich zu machen. Wir haben eine Ausstellung mit dem Titel Das Erbe der Pfahlbauer, wo wir genau diese Frage verfolgen und wir haben Dinge des alltäglichen Lebens überreicht bekommen. Wir haben schöne Schmuckgegenstände in den Vitrinen liegen, aber ich denke, es sind auch andere Elemente wie ein Bewusstsein für eine Nachhaltigkeit, die wir aus dieser Zeit lernen können. Die Menschen damals konnten aus einem Umkreis von 2 Kilometern ihren ganzen Lebensunterhalt bestreiten. Das können sie heute nicht mehr. Allein wenn sie ihre Uhr anschauen, kommen sie einmal um die Welt. Das heißt einfach, es gibt Botschaften, es gibt auch Erkenntnisse im Zusammenleben dieser Menschen in der frühen Zeit, in der medizinischen Versorgung und vieles mehr in der Ernährung, wo wir lernen können. Und das ist auch ein Teil des Erbes. Es sind nicht nur die schwarzen Pfähle, die man im Untergrund findet oder die Reste von Textilien, sondern es sind eben auch Informationen zum damaligen Leben, die uns heute durch die naturwissenschaftlichen Analysen vor allem noch Dinge erzählen können. Und wenn man sich hinsetzt und sich in ein solches Museum begibt und auch einmal erfährt, wie man in einer ganz anderen Situation im Vergleich zu heute gelebt hat, dann denke ich, sind das doch auch Botschaften, die einen über sich selbst nachdenken lassen. Und insofern denke ich, ist es ein ganzer Komplex von Informationen, den wir hier als Städte, die dieses Welterbe vermitteln sollen, nach außen tragen können.
Dr. Gunter Schöbel, er ist Direktor, Museumsdirektor des Pfahlbaumuseums in Unterhulding am Bodensee. Seit 2 Jahren gehören die Pfahlbauten dort in der Alpenregion zum Weltkulturerbe. Alle anderen Fragen, die ich noch gerne stellen würde, muss ich mir aufheben, wenn ich mal vorbeischaue, was ja auch viel sinnvoller ist. Von April bis September ist das Pfahlbaumuseum täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Vielen Dank für das Gespräch und einen Gruß an den Bodensee.
Dankeschön, zurück nach Köln.
Domradio Reisewetter.
Das erste Halbjahr 2013 geht zu Ende und nennen wir es mal das Winterhalbjahr. Und mit dem Monat Juli müsste jetzt eigentlich an diesem Wochenende das Sommerhalbjahr beginnen. Und ob es Besserung tatsächlich gibt, das weiß Renato Schlegelmilch. Was ist mit der Sonne und wann bekommen wir sie zu sehen?
Also die gute Nachricht ist als erstes, wir bekommen sie tatsächlich am Wochenende zu sehen, auch wenn es jetzt noch nicht so wirklich danach aussieht, wird sich aber erst so gegen Samstagabend bis Sonntag zeigen können. Aber der Sonntag wird dann sehr schön, besonders im Westen von Deutschland, viel Sonne, 20 bis 24 Grad, im Süden sogar 25 Grad, hin und wieder mal ein kleiner Schauer, aber sonst nur harmlose Quellwolken, die durchziehen. Der Nachteil an der ganzen Sache ist dann eben der Samstag, weil da wird sich im Laufe des Tages über das ganze Land werden sich dichte Wolken ausbreiten, Dauerregen, es ist kalt, fast im ganzen Land. Also im Samstag sollte man zu Hause bleiben und auf den Sonntag hoffen.
Ja, also der Sonntag lohnt zum Rausgehen. Was ist, wenn ich weiter weg bin in Europa und schon Urlaub starte? Was macht der Rest von Europa?
Also eine gute Idee ist da in Richtung Osten zu gehen. So in Richtung Osten, Südosten, alles in die Richtung von uns aus gesehen. Da ist die Sonne. Alleine schon in Wien ist es am Wochenende leicht bewölkt bei 22 Grad. Das ist ja schon angenehmer als hier bei uns. Und dann noch weiter in die Richtung am Schwarzen Meer. Sonne bei 29 Grad. Oder so zum Beispiel alles, was sich so rund ums Mittelmeer bewegt. Da gibt es kaum Wolken, da ist alles sonnig und die Temperaturen verteilen sich da so über Italien, Frankreich, Spanien so zwischen 26 und 35 Grad. Also da ist tatsächlich das, was man auch als Sommer bezeichnen kann.
Also Sommer satt am Mittelmeer, aber du hast ja gesagt, Sonntag wird es auch bei uns schöner. Wie geht's weiter nächste Woche?
Ja, der Trend, der setzt sich fort. Es wird wärmer, es wird schöner, es wird sonniger. Am Wochenende haben wir noch so einen Tiefausläufer bei uns, der uns eben dieses kalte, triste Wetter bringt. Der zeigt dann noch so Montag, Dienstag, Mittwoch so einige Restschauer, Restgewitter, die dann noch so durchs Land ziehen. Aber man merkt, Tag für Tag wird's schöner. Rechtzeitig eben zum Julianfang bekommen wir dann 25 Grad und noch mehr. Und spätestens am Donnerstag, da ist es dann trocken, da gibt es viel Sonne und da wird es warm.
Also der Samstag ist noch ein bisschen unangenehm, sagt Renato Schlegelmilch. Vielen Dank für das Reisewetter hier im Domradio. Ab Sonntag wird es dann schön, dann kommt der Sommer auch zu uns. Das war Domradio Reisen. Mein Name ist Stefan Quielitz. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Sonntag und in der kommenden Woche Domradio Reisen zum Thema Urlaub mit Kindern.